Werbung.
Einige von euch wissen ja, dass ich ein absoluter Fan von Porridge bin. Dank Koro habe ich jetzt auch erstmal einige Zeit für leckeres Frühstück vorgesorgt. Koro ist meine persönliche Favorite-Online-Drogerie, denn dort bekomme ich haltbare Lebensmittel wie Haferflocken und Trockenfrüchte in Großpackungen, sodass sogar noch weniger Verpackungsmüll entsteht.
Genau, Koro hat eine riesige Auswahl an Produkten wie Superfoods, Nussmus, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischungen, Bars, Riegel und Energy Balls und vieles mehr. Ich für meinen Teil bin ja nicht so der große Frühstücker, weil es bei mir morgens immer etwas stressig zugeht. Aber dafür hat Koro auch was am Start. Ich persönlich feiere unheimlich den Proteinball Brownie. Ein schneller Snack, der in jede Hosentasche passt und dir ein bisschen Power gibt, wenn nicht so Zeit für ein großes Frühstück ist. Und super lecker sind die Energy Balls, die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, obendrein auch noch. Wir suchen uns unsere Werbepartner ja immer recht gut aus und achten hierbei neben der Qualität der Produkte auch auf die Transparenz des Unternehmens. Bei Koro hat all dies im positiven Sinne zugetroffen. Die Website ist übersichtlich strukturiert und alle Preise und Inhaltsstoffe der Produkte genau beschrieben. Ich habe mich auf Anhieb gut zurechtgefunden und das will was heißen.
Wenn ihr Koro auch mal ausprobieren wollt, dann besucht sie doch gerne mal auf ihrer Webseite www.korodrogerie.de. Damit ihr beim Probieren noch ein bisschen Geld sparen könnt, haben wir euch noch einen 5% Rabattcode klargemacht. Mit dem Code ALLEJAHRE, also ALLEJAHRE, alles groß oder klein geschrieben, ist völlig egal, spart ihr 5% auf eure Bestellung. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und beim Bestellen.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Koro führt, sowie den Gutscheincode.
Werbung beendet.
Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und?
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben. Wir sind aktuell gerade in einer etwas tristen Stimmung. Wir nehmen nämlich gerade nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft auf. Aber es ist egal, wir sind stolz auf unser Team, die haben alles gegeben. War ein wirklich super spannendes Spiel. Also insofern können wir jetzt hier auch unserer Arbeit nachgehen.
Wer alles ungedingst gehört hat, also die letzte Folge, wird jetzt wissen, was ich meine, wenn ich sage, ich hatte doch recht.
Oh, fängst du jetzt wieder mit den Schweizern an?
Wieso Schweizer? Es haben heute die Spanier gespielt.
Aber immer wenn wir über Fußball reden, kommst du irgendwann auf die Schweizer, weil die gegen uns ganz gut gespielt haben. Jasmin ist der Meinung, die werden jetzt sämtliche Titel holen. Ihr lieben Schweizer, ist nichts gegen euch. Ja, ich finde euer Land toll. Hier geht es eher ums Prinzip gerade.
Das ist das, was du die ganze Zeit verstanden hast. Was ich meinte ist, dass die Schweizer und die Spanier sehr starke Gegner sind. Und ich hatte leider recht.
Irgendwie werden das von Mal zu Mal mehr Teams, die du ganz vorne siehst. Erstaunlicherweise immer die, die gegen uns entweder gewonnen oder unentschieden gespielt haben. Aber ist okay, wir lassen dich jetzt
bevor
mal in diesem
das
Glauben.
Spiel,
es war ein harter Tag, ist in Ordnung.
Bevor das Spiel angefangen hat, habe ich das schon bereits erwähnt. Und ich hatte recht. Übrigens, ja. Wir haben auch währenddessen geschrieben und ich habe es dir währenddessen nochmal geschrieben.
Ja, also, ja, das ist alles wunderbar.
Dann kurz der Hinweis für diejenigen, die die letzte Ungedingsfolge gehört haben. Die wissen bereits, dass ich mit einem etwas anderen Audio-Setup aufnehme, beziehungsweise auch anschließend den Schnitt mache. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir zur Audioqualität der Folge nochmal ein kleines Feedback dalassen möchtet. Am besten über das Kontaktformular unserer Homepage. Unsere Homepage lautet allejahremörder.de, Mörder mit OE geschrieben. Und das habe ich gerade ganz gezielt erwähnt, weil diese Nachrichten sehe nur ich oder beantworte meistens nur ich, weil Christian für Instagram zuständig ist. Und das wäre ja blöd, wenn du dich darum kümmern müsstest, wenn ich ja sowieso für den Schnitt zuständig bin.
Ja, es ist auch vor allen Dingen übersichtlicher einfach, weil ja auch noch andere Nachrichten zwischendurch kommen. Dann geht dann eine unter und wenn sich jemand die Arbeit gemacht hat, ein Feedback zu geben, soll es ja auch an der richtigen Stelle ankommen.
Ja. Ich habe hier in der vorletzten Ungedingstfolge erzählt, dass ich trotz der Hitze mega Appetit habe und mich wirklich ganz schön zügeln muss. Vor allem, weil ich die ganze Zeit total Bock auf was Süßes habe. Und es ist jetzt gerade echt ganz schön blöd, dass ja jetzt gerade Sommer ist und man doch eigentlich auf seine Bikini-Figur achten möchte.
Ja, da habe ich eine gute Nachricht für dich.
Werbung.
Damit du deine Top-Bikini-Figur behalten kannst, hat Holy sich für den Sommer, der offenbar sich gerade wieder im Urlaub befindet, etwas einfallen lassen. Die haben sich nämlich Verstärkung von der Firma Hitchies geholt. Ich kenne die leckeren Sachen von Hitchies noch aus Schwimmbadzeiten. Die machen zum Beispiel diese total leckeren Gummischnüre.
Ja, genau. Und in Zusammenarbeit mit Hitchies hat Holy deren drei beliebteste Candies als Energy Drink rausgebracht. Und zu meinem großen Entzücken sind die natürlich ohne Zucker. die drei Tabs Drachenzungen mit leckerem Geschmack von Himbeeren, Krakenarme mit Orangen-Vanille-Geschmack und Spinnenbeine mit Cola-Flavor gibt es noch bis zum 18.07. 16 Uhr im Holy Shop. Also seid schnell und gönnt euch die leckeren Flavors ganz ohne schlechtes Gewissen.
Und da Hitchis auch etwas beitragen wollte, gibt's die beliebtesten Holy Energy Geschmäcker jetzt ebenfalls für kurze Zeit als Kaubonbons. Wer also Apple Alligator, Fruity Frog oder Raspberry Raptor nicht nur trinken, sondern auch mal naschen möchte, der ist hier genau richtig. Und wie ihr das natürlich von Holy kennt, gibt's auch passend zu den neuen Geschmäckern noch ein bisschen Zubehör dazu. Achtung Jasmin, es gibt auch wieder unter anderem einen neuen limitierten Thermoshaker. Und schon ist es wieder vorbei mit Jasmins Aufmerksamkeit. Ich höre sie schon wieder klicken.
Genau. Holy hat aber nicht nur tolle Thermoshaker oder Energy Drinks, sondern auch noch leckeren Eistee oder Hydration Drinks. Und das alles ohne Zucker oder anderen Gedöns. Wer also Holy noch gar nicht kennen sollte oder sich einfach mal durch die verschiedenen Varianten und Geschmackssorten testen möchte, der ist mit dem Starter Set Deluxe bestens ausgestattet. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Iced Tea und eine 14er Probierbox Holy Hydration. Einen Logo-Shaker gibt es auch noch obendrauf und das Ganze für nur 49,99 €.
Ja, und da wir euch nicht nur bei der Bikini-Figur, sondern auch ein bisschen beim Sparen helfen wollen, haben wir euch noch ein paar Gutscheincodes klargemacht. Mit unserem Code JAHRE5 bekommt ihr 5 € Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Starter Set Deluxe für 44,99 € statt 49,99 €. Für alle, die bereits Holy schon kennen und jetzt einfach mal nachbestellen wollen, haben wir noch einen 10% Rabattcode für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr nochmal den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie die Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Okay, dann können wir ja jetzt so langsam wieder in True Crime Stimmung kommen. Jasmin hat einen Fall vorbereitet. Ich lehne mich dann zurück und lausche ergriffen.
Dann zunächst eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem um sexuellen Missbrauch. Es ist der Morgen des 24. August 1985, als sich Helmut mit einem Freund auf dem Weg zu seiner Schwester Roswitha nach Unterkriesbach macht. Er ist mal wieder zum Frühshoppen mit ihr verabredet. Doch Roswitha scheint verschlafen zu haben. Auf die Türklingel reagiert sie nicht. Von außen sieht er, dass ihr Schlafzimmerfenster offen steht. Also ruft er einige Male nach ihr. Doch immer noch keine Reaktion. Er bittet seinen Kumpel, ihm Räuberleiter zu geben, damit er durch ihr Fenster steigen kann. Und tatsächlich schafft er es, dank der Hilfe seines Freundes. Als er dann in ihrem Schlafzimmer steht, ahnt er, dass hier etwas nicht stimmen kann. Roswitha liegt unbekleidet in ihrem Bett, und die Decke liegt vor dem Fenster. Er versucht noch, Roswitha wachzurütteln, doch Roswitha schläft nicht. Sie wacht nicht mehr auf. Sie ist tot. Als ihm dies klar wird, steht er völlig unter Schock. Irgendwie gelingt es ihm, sich wieder zu fassen und wählt sofort den Notruf. Der herbeigerufene Arzt kann nur noch ihren Tod feststellen. Da er auf den ersten Blick keine Verletzungen feststellen kann, geht er zunächst davon aus, dass ein natürlicher Tod oder eventuell sogar Selbstmord vorliegt. Selbstmord? Das will und kann Helmut nicht glauben. Das passt nicht zu seiner Schwester. Roswitha war immer gut gelaunt und freundlich, bei allen sehr beliebt. Warum sollte sie sich umbringen? Mittlerweile ist auch die Polizei angetroffen und beginnt mit der Spurensicherung. Auch die Beamten schließen schnell einen Selbstmord oder eine natürliche Todesursache aus. Zum einen hat die Nachfrage bei ihrem Hausarzt ergeben, dass die 31-Jährige an keiner Krankheit litt und zum anderen lässt die Auffindesituation auf einen Kampf schließen, der zuvor im Schlafzimmer stattgefunden haben muss. Roswithas Bettzeug liegt im Schlafzimmer verstreut. Merkwürdig ist nur, dass die Schlafzimmertür von innen verschlossen war. Doch wie hat es der Mörder geschafft, ohne Hilfe in ihr Schlafzimmer zu gelangen? Während die Ermittler weiter alle Spuren sichern, wird Roswithas Leiche von der Gerichtsmedizin untersucht. Der Gerichtsmediziner stellt auch keine tödlichen äußerlichen Verletzungen fest. Lediglich Prellungen am äußeren rechten Hüftbereich, die auf einen vorherigen Sturz schließen lassen. Bei der weiteren Untersuchung stellt er ein sehr breites Verletzungsmuster am Hals mit Verletzungen des Kehlkopfes mit sehr vielen Einblutungen fest. Todesursache war also Strangulation durch den Unterarmwirbelgriff auf die Halsschlagadern. Da Roswitha zum Auffindezeitpunkt nackt war, vermutet der Rechtsmediziner einen Sexualmord. Doch Sperma kann er nicht sicherstellen. Was ihm jedoch sofort auffällt, ist, dass der Muttermund des Gebärmutterhalskanals so stark ausgeweitet ist, wie es normalerweise nur bei einer Geburt der Fall wäre. Das spricht für eine postmortale Dehnung. Roswitha wurde demzufolge erst ermordet und anschließend massiv sexuell missbraucht. Unklar ist nach wie vor, wie der Mörder ins Haus gelangt ist. Schließlich war die Schlafzimmertür von innen verschlossen. Ebenso kann die Spurensicherung keine Einbruchsspuren feststellen. Das Fenster ist also die einzige Möglichkeit gewesen, um in das Haus zu gelangen. Doch wie schafft es der Täter ohne weitere Hilfe? Als die Ermittler sich nochmal den Tatort und die nähere Umgebung genauer anschauen, stoßen sie endlich auf ein wichtiges Beweismittel. Etwa 200 Meter weiter auf einer Wiese finden die Beamten eine Leiter, die auf eine Länge von ca. 2 Metern frisch zugesägt wurde. Den anderen Teil finden die Beamten an einer Baustelle im Dorf. Der Täter muss also die Leiter von der Baustelle entwendet und anschließend auf die passende Größe zugeschnitten haben. Für die Polizei steht somit fest, dass der Mord geplant gewesen sein muss und der Täter sich sogar gut im Dorf auskennen muss. Denn nicht nur die Baustelle war dem Täter bekannt, auch die Lage des Schlafzimmerfensters des Opfers. Dieses geht nämlich nicht zur großen Durchgangsstraße, sondern auf die Rückseite raus. Auch der Tatort, also das Schlafzimmer, wird nun nochmal genauer auf Spuren untersucht. Jedoch gibt es hier ein großes Problem. Roswithas Bruder, der Notarzt und die Rettungskräfte könnten eventuell wichtige Spuren vernichtet haben. Dennoch finden Kriminaltechniker 2 relevante Spuren. Zum einen ein Kamm, der neben dem Bett liegt, und zum anderen Fingerabdrücke unter dem Bett. 2 davon stammen von Roswitha, einer nicht. Eben dieser Fingerabdruck könnte von großer Relevanz sein. Darum werden zunächst die Berechtigten überprüft, also alle, die zuvor das Zimmer berechtigt betreten haben. Doch der Fingerabdruckvergleich verläuft negativ. Als nächstes wird der Bekanntenkreis von Roswitha überprüft, ebenso mit negativem Ergebnis. Somit steht für die Ermittler ziemlich sicher fest, dass der Fingerabdruck vom Mörder stammen muss. Mit wem hatte Roswitha Kontakt? Wer verkehrte bei ihr? Die alleinstehende Näherin war gerade erst aus einem kleinen Dorf zugezogen, nachdem ihr Mann ein Jahr zuvor an einem Gehirnschlag gestorben war. Den meisten Dorfbewohnern war sie noch unbekannt. 14 Tatverdächtige können dennoch herausgearbeitet werden und werden überprüft. Doch auch hier gibt es keine Übereinstimmung des Fingerabdrucks. Nun steht quasi eine ganze Gemeinde unter Mordverdacht. Eine 60 Mann starke Sonderkommission setzt alles daran, den Mörder von Roswitha zu finden. Insgesamt 400 Personen werden vernommen, eine Hundestaffel kommt zum Einsatz, Lautsprecherwagen beschallen umliegende Dörfer und es kreist sogar ein Hubschrauber über dem Ort, um an eine weitere Spur zu gelangen. Nichts bleibt unversucht. Es wird sogar eine Beamtin als Lockvogel eingesetzt und wartet im Zivilauto 1 Woche lang tagtäglich vor dem Supermarkt auf den Mörder. Die Kollegen stehen nebenan, um im Ernstfall zupacken zu können. Doch alles ohne Erfolg. Wie so oft kursieren langsam Gerüchte in einem kleinen Ort wie: Am Samenerguss soll sie erstickt sein. Hinzu kommen schreckliche Äußerungen wie: Was wollte die überhaupt bei uns? Die ist doch gar nicht aus Untergriesbach, sondern aus Wegscheid. Warum ist sie nicht dort geblieben, wo sie herkam? Kaum vorzustellen, wie schrecklich all dies für die Familie von Roswitha sein muss. Ihr Bruder wird später in einem Interview sagen: Unsere Eltern sind regelrecht eingegangen. Sie sind nicht mehr zur Ruhe gekommen. Der Vater ist darüber gestorben und unsere Mutter ist seitdem ein Wrack. Die Frauen der Gemeinde leben nun in großer Angst. Was ist, wenn der Täter erneut zuschlägt? Jedermann kommt als Täter in Frage und die Bewohner fangen allmählich sogar an, sich gegenseitig zu beschuldigen. Der Druck auf die Ermittler wächst immer mehr. Darum beschließt man, einen Schritt zu gehen, den es in den 80er Jahren noch nicht gegeben hat. Man veranlasst eine Massenuntersuchung. Alle männlichen Gemeindebewohner zwischen 16 und 60 Jahren werden gebeten, sich ein Fingerabdruck-Vergleichsverfahren zu stellen. 2060 männliche Bewohner werden hierzu schriftlich aufgefordert. Da sich niemand aus der Gemeinde verdächtig machen will, geben alle Männer tatsächlich freiwillig ihren Fingerabdruck ab. Ohne Ausnahme. Es scheint also nur noch eine Frage der Zeit, bis Roswithas Mörder endlich überführt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Fingerabdrücke noch visuell ausgewertet werden. Das heißt, dass man bestimmte Merkmale feststellen und abzählen muss. Dieses Verfahren ist also sehr aufwendig und, wie man später feststellen wird, leider auch ein mit Fehler behaftetes Zählverfahren. Ein einzelner Beamter ist monatelang damit beschäftigt, alle Abdrücke mit der Tatortspur zu vergleichen. Bis er schließlich zu dem ernüchternden Ergebnis kommt, von den Männern aus der Gemeinde kommt niemand als Täter in Frage. Die Dorfgemeinschaft ist erleichtert. Für die Ermittler ist das Ergebnis allerdings alles andere als zufriedenstellend. Denn nun gibt es keine relevante Spur mehr, die zum Täter führen könnte. Der Fall muss also nach 1,5 Jahren Ermittlungsarbeit zu den Akten gelegt werden. Etliche Jahre vergehen, bis endlich wieder ein neuer Wind in den Fall aufkommt. Im Herbst 2002 nehmen 3 Ermittler der Passauer Kriminalpolizei den ungeklärten Fall erneut auf. Man legt nun große Hoffnung in die DNA-Analyse. Zuerst wird der Kamm untersucht, den die Ermittler in Roswithas Schlafzimmer gefunden haben. Ebenso werden die sichergestellten Spuren unter Roswithas Fingernägeln einer DNA-Analyse unterzogen. Und tatsächlich passt das genetische Material am Kamm zum Nagelschmutz. Das Opfer hatte also im Kampf den Täter gekratzt. Die Ermittler haben also eine Visitenkarte des Mörders. Es wird nun ein Massen-DNA-Test angeordnet. Alle Männer aus Unterkriesbach und näherer Umgebung werden zur Abgabe einer Speichelprobe aufgefordert. Zeitgleich beschließen die Ermittler, den Fall völlig neu aufzunehmen, ohne die Schlussfolgerungen aus dem damaligen Verfahren zu übernehmen. Nachdem sich die Ermittler gewissenhaft in die Akten eingearbeitet haben, können sie eine Person isolieren, die am Tattag in einem Gasthaus in Unterkriesbach bis gegen 1.30 Uhr gezecht hat. Erwin M. Für die Polizei ist er ein unbeschriebenes Blatt. Der mittlerweile 47-jährige Monteur führt ein unauffälliges Leben. Sein Heimweg führte ihn vom Gasthaus direkt an der Baustelle vorbei, von der damals die Leiter gestohlen wurde. Roswithas Wohnung liegt nur 100 Meter davon entfernt. Man hatte damals verpasst, ihn zu befragen, weil er an dem Tag, an dem die Beamten von Tür zu Tür gingen, nicht zu Hause war. Für die Beamten Grund genug, Erwin M. im Mai 2003 zum Verhör zu laden. Während des Verhörs bleibt Erwin vollkommen unauffällig. Er scheint nichts zu verbergen zu haben. Schließlich hat er damals genauso freiwillig seinen Fingerabdruck abgegeben wie jetzt seine Speichelprobe. Doch etwas macht die Beamten stutzig. Erwin kann sich nach all den Jahren gut an die Nacht erinnern. Viel zu gut. Er gibt Details aus der Tatnacht zu Protokoll, die man normalerweise nach solch einer langen Zeit längst vergessen hätte. Entweder hat Erwin also ein absolutes Elefantengedächtnis oder aber es ist etwas Besonderes in dieser Nacht passiert. Noch während des Verhörs kommt eine Meldung vom Bundeskriminalamt. Die Fingerabdrücke der damaligen Massenuntersuchung sind mit der Software Avis erneut überprüft worden. Und es hat einen Treffer gegeben. Der Fingerabdruck unter Roswithas Bett stammt eindeutig von Erwin M. Doch davon lässt sich Erwin nicht verunsichern. Er bleibt ruhig und gibt daraufhin an, ein heimliches Verhältnis mit der jungen Frau gehabt zu haben. Er sei mehrfach nachts bei ihr gewesen. In der Tatnacht will er aber von dem Wirtshaus direkt nach Hause gegangen sein. Die Vernehmungsbeamten erhöhen nun den Druck. Doch Erwin bleibt weiterhin dabei. Er ist unschuldig. Dann platzt plötzlich eine weitere Meldung rein. Diesmal aus dem DNA-Labor. Eine Speichelprobe hat einen Treffer geliefert. Der Kamm gehört zweifelsfrei Erwin M. Unter diesem Druck kann er nicht mehr standhalten und bricht ein. Er gesteht. Allerdings bestreitet er jede Tötungsabsicht. Die Tatnacht kann wie folgt rekonstruiert werden. Erwin trinkt ein paar Halbe am Stammtisch und macht sich gegen 1.30 Uhr auf den Heimweg. Er überlegt auf dem Heimweg, dass er gerne mal wieder eine Frau hätte. Das letzte Mal ist schon viel zu lange her. Schließlich ist seine Frau mit dem zweiten Kind im 7. Monat schwanger und lässt ihn schon länger nicht mehr ran. Da fällt ihm die alleinstehende junge Frau ein, die bei ihm in der Nähe wohnt. Bei Roswitha angekommen, sieht er, dass ihr Schlafzimmerfenster offen steht. Doch wie kommt er nun dorthin? Er schaut sich um und entdeckt auf der gegenüberliegenden Baustelle eine Leiter. Praktischerweise liegt auf der Baustelle auch noch eine Säge herum, womit er die Leiter noch auf die richtige Länge zurechtsägen kann. Dann stellt er die Leiter gegen die Hauswand und klettert leise zu ihr durchs Fenster hoch. Als er sich ihr nähert und ihr ins Gesicht fasst, schreckt Roswitha hoch, schlingt die Decke um sich und flieht in Todesangst zum Fenster. Erwin eilt ihr mit offener Hose hinterher, packt sie und drückt im Unterarmwürgegriff zu, bis sie sich nicht mehr bewegt. Dann legt er ihre Leiche zurück ins Bett, zieht ihr das Höschen aus und misshandelt sie mit einer 7 Zentimeter dicken Kerze. Angeblich, um sie wieder wach zu bekommen. Zum Schluss wischt er mit dem Höschen seines Opfers das Fensterbrett und die Leiter ab, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, und verschwindet wieder über die Leiter aus ihrem Zimmer. Die Leiter lässt er einige Meter weiter im Gras liegen und das Höschen wirft auf irgendeine Wiese. Sein zerrissenes Hemd, an dem einige Knöpfe im Kampf abgesprungen sind, wirft er in den Müll. Anschließend geht er nach Hause und legt sich neben seine Frau ins Bett, als sei zuvor nichts geschehen. Nachdem er wie alle anderen Männer aus dem Dorf zur Abgabe eines Fingerabdrucks gebeten wird, gesteht er unter dem Druck seiner Frau die Tat. Jedoch stellt er die Tat etwas anders dar. Er sagt ihr, dass Roswitha beim Oralverkehr erstickt sei. Seine streng katholische Ehefrau will daraufhin keine Einzelheiten mehr wissen. Doch statt nun das Richtige zu tun und mit dieser Aussage zur Polizei zu gehen, schweigt sie. Viel zu groß ist die Angst vor dem Gerede in dem kleinen Ort. Nicht nur das, sie sorgt sich auch um die Kinder, das Haus und die Schulden, die dann bleiben würden. Sie beschließt also, das Geheimnis für sich zu behalten. Erwin vermutet ohnehin, dass die Polizei jeden Tag vor der Tür stehen könnte, um ihn mitzunehmen. Doch dies wird lange Zeit nicht passieren. Die Ehe zerbricht unter der Last der Tat und entwickelt sich mehr oder weniger zu einer Zweckehe. Bis Erwin ihr offenbart, dass er ein Verhältnis mit einer jungen Brasilianerin hat, die er bei der Montagearbeit in Südamerika kennengelernt hat. Und sie erwartet sogar ein Kind von ihm. Zum Zeitpunkt seiner Vernehmung dann bereits ein zweites. Das Haus überlässt er seiner Ex-Frau, zieht nach Passau und heiratet schließlich die Brasilianerin. Am 13.01.2004 beginnt vor dem Landgericht Passau der Prozess. Erwin M. sagt vor Gericht aus, er habe Roswitha davon abhalten wollen, sich aus dem Schlafzimmerfenster zu stürzen. Dabei habe er seinen Arm irgendwie um ihren Hals gelegt. Allerdings verstrickt er sich mehrfach in Widersprüche zu früheren Vernehmungen. Zum einen gibt er an, ein längeres Verhältnis zu Roswitha gehabt zu haben, und im nächsten Moment behauptet er, die Frau nur flüchtig gekannt zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Doch der Verteidiger plädiert auf Totschlag. Erwin M. handelte ohne Tötungsabsicht und wollte mit seiner Tat verhindern, dass seine mit dem zweiten Kind schwangere Frau und seine kleine Tochter von dem nächtlichen Vorfall erfahren. Das Gericht folgt der Argumentation des Verteidigers und verurteilt Erwin M. zu 15 Jahren Haft.
Okay. Ich muss ja sagen, für jemanden, wie du es auch geschrieben hast, ein unbescholtener Bürger oder ein unbeschriebenes Blatt, hast du ja gesagt, ist der ganz schön dreist gewesen, was seine Lügerei angeht und auch so die Ausführungen. Also da ist ja schon meiner Meinung nach enorm kriminelle Energie vorhanden gewesen.
Absolut. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe ja oft den Eindruck, bei gerade einem Sexualdelikt, dass es sich um einen Täter handelt, der dann auch mehrfach zuschlagen könnte. Und bei ihm hatte ich jetzt tatsächlich den Eindruck, dass das wirklich eine Einzeltat gewesen sein könnte. Für mich klang das wirklich so, er war ein Zechen, zu viel Zechen und hat einfach richtig dumm in dem Moment gehandelt. Dachte tatsächlich, es sei vielleicht gerade ganz gut, zu dieser Roswitha einzusteigen, ob die jetzt übrigens mit ihm jemals Kontakt hatte vorher oder nicht, ob die sich kannten, ob die wirklich ein Verhältnis hatten, konnte jetzt im Nachhinein ja gar nicht mehr festgestellt werden. Es kann ja gut sein, dass er so dumm war und sich dachte, naja, wenn ich jetzt hier ins Fenster steige, vielleicht gefällt ihr das ja, vielleicht macht sie ja mit. Und in dieser Angst, dann erwischt zu werden in dem Moment, wo sie sich so erschrocken hat und fliehen wollte und schreiend aus dem Fenster quasi abhauen wollte, springen wollte, da wurde ihm vielleicht klar, oh mein Gott, meine Familie, was ist, wenn die davon mitbekommen? Und dann war halt so in dieser Paniksituation. Ich glaube nicht, dass er mit einer Tötungsabsicht sein Opfer aufgesucht hat, sondern mit einer, ja, das ist auch schon traurig genug, mit einer Vergewaltigungsabsicht vielleicht eher.
Ja, da gehe ich teilweise mit. Was ich aber dann ehrlich gesagt nicht verstehe, ist, als sie dann ja tot war oder leblos war, nachdem er sie da gewürgt hat, diese fürchterliche Aktion mit dieser Kerze. Das ist halt was, was ich, wo ich dann schon wieder sage, okay, das ist, ja, das ist also abartig. Ich meine, diese ganze Sache ist abartig, da brauchen wir uns jetzt gar nicht drüber zu unterhalten. Aber das ist dann für mich auch schon wieder, denke ich mir, okay, da ist ja dann doch wohl mehr als ein Schritt weitergegangen worden.
Okay, ja, ja, ich habe das ehrlicherweise, muss ich gerade sagen, obwohl ich den Fall ja selber geschrieben habe, ich habe das gerade komplett verdrängt, den Teil mit der Kerze. Übrigens auch diese Aussage von wegen, er hätte das angeblich getan, um sie wach zu bekommen. Also ich habe noch nie so ein Bullshit gehört. Es wurde übrigens auch, das ist das Abwegige, da wurden ja 400 Leute befragt, ne? Und alle aus dem Dorf würden mehr oder weniger, da wurde ja von Tür zu Tür gegangen, vor allem in näherer Umgebung. Und die ersten Fragen, die dann so auch gestellt wurden, war, also gerade an die Frauen, ja, hat ihr Mann denn irgendwie abwegige Fantasien oder Vorlieben? Sollen sie öfter mal Reizwäsche für ihren Mann tragen? Also, was ist das für ein Befragungssystem?
Ja, zuweilen du in so einem kleinen Dorf da auch nicht weiterkommen wirst.
Nee.
Gehe ich mal von aus. Ja, nee. Also das.
Da hätte sowieso niemand drauf geantwortet. Ach so, ja, also mein Mann, der hat so einen Fußfetisch und außerdem, also so hätte ja kein Schwein reagiert in dem Dorf.
Nein, weil das, du hast den Vorteil, wie gesagt, dass dann auch alle kommen, weil keiner im Dorf Gerede will. Du hast aber halt den Nachteil auch, wenn irgendjemand was weiß, sagt das auch nicht. Je nachdem, was das für Seilschaften sind.
Ja, nun muss ich aber noch eine Sache sagen, was ich höchst interessant fand. Ein kleines Detail. Er hat es ja irgendwann seiner Frau gestanden. Ihr hat er dann aber gesagt, dass sie beim Oralverkehr erstickt sei. Nun kam ja auch dieses Gerücht im Dorf auf, dass sie sich an Sperma verschluckt hätte und daraufhin verstorben sei. War das absoluter Zufall oder kann es vielleicht doch sein, dass die Frau sich irgendwem anvertraut hat und das so die Runde machen konnte durchs Dorf?
Also abgesehen davon, das habe ich mir ja auch als einen Punkt aufgeschrieben, dass ich das dermaßen geschmacklos und respektlos finde. Da ist ein Mensch zu Tode gekommen. Ob der jetzt noch nicht so lange im Dorf gewohnt hat oder nicht, das spielt doch keine Rolle. Also ich finde sowas ganz furchtbar und das Schlimme ist, ich kann mir das auch wirklich vorstellen, dass das dann da genauso abgelaufen ist.
Ja, das ist, finde ich, auch absolut schrecklich. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich niemals aufs Dorf ziehen wollen würde. Weil ich mir auch denke, da zerreißt sich doch jeder das Maul. Also bei schon Kleinigkeiten oder es entstehen schnell Gerüchte. Und das finde ich so schrecklich. Also gerade, das ist so pietätlos, über sowas zu reden und solche Äußerungen überhaupt zu machen. Die arme Familie, die hat mir so leid getan.
Ja, das ist wirklich, also das ist absolut maßlos. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, er hat ja da zum Schluss sein Hemd auch entsorgt. Da hast du gesagt, da wären Knöpfe abgerissen gewesen von dem Hemd oder irgendwie sowas. Haben die Knöpfe eigentlich nicht gefunden da in dem Zimmer? Weil das kann ja eigentlich auch nur in dem Zimmer passiert sein normalerweise, oder?
Da hast du absolut recht. Aber zu den Knöpfen habe ich jetzt inhaltlich zumindest nichts gefunden bei den Quellen, die mir jetzt vorgelegen haben. Okay. Dazu muss man auch sagen, es gibt zwar ausführliche Quellen zu dem Fall auch, aber an der Masse muss ich jetzt sagen, ist es vergleichsweise zu anderen Fällen jetzt nicht sehr, sehr viel. Und ich denke, das wird einfach daran liegen, dass ja der Fall ja relativ aktuell ist. Also der könnte ja auch bald wieder entlassen werden. Deswegen habe ich auch, ich habe die Klarnamen beide komplett vorliegen. Ich habe mit Absicht beide Klarnamen nicht ausgeschrieben. Und ich werde auch übrigens das Foto vom Täter werde ich dann auch verpixeln. Weil, wie gesagt, der wurde ja 2004, wurde er inhaftiert. Der wird ja dann auch in 5 Jahren vielleicht, wenn er Glück hat, er wurde ja wirklich zu 15 Jahren Haft, also wurde nicht zu lebenslänglich, dass er dann erst einen Antrag stellen muss, sondern wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Und ist es nicht sogar so, dass er vielleicht bei guter Führung auch schon vorzeitig entlassen
werden
könnte?
Zwei Drittel, ja, je nachdem halt, wie die Führung ist, zwei Drittel oder offener Vollzug, kommt drauf an halt, wie er sich benimmt.
Genau. Darüber habe ich jetzt aber leider nichts weiteres gefunden. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, um für den Fall zu recherchieren. Ich fand den Fall halt sehr interessant, habe ihn sonst noch nirgends in irgendeinem Podcast gehört. Dementsprechend habe ich ihn gemacht und auch dieser Name, der Fensterlmord, also dieses Wort normalerweise, Fensterlen, dachte ich mir, oh, das habe ich so lange nicht mehr gehört, dieses Wort.
Ja, ich meine sogar mal irgendwo gelesen zu haben, dass es echt mal eine Statistik gegeben hat, wie viele Menschen sich dabei auch schwer verletzt haben beim Fenster, weil sie am falschen Fenster waren oder nicht mehr die Leiter hochkamen oder irgendwie so. Ich meine, sowas mal gelesen zu haben. Ich kann aber keine Quelle, wo ich das jetzt belegen kann mit. Ich habe das aber irgendwo mal gehört, weil das meiste, was gefenstert wurde, ist ja auch so nach diesem Metier gelaufen. Wir waren in der Kneipe oder ich komme später nochmal vorbei oder sowas. Und da gab's mal, habe ich mal irgendwie so eine Statistik in irgendeiner Zeitung gelesen, dass es da echt schon zu dramatischen Unfällen gekommen ist. Unter anderem auch bei Leuten, die halt am falschen Fenster rausgekommen sind dann.
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, wie sowas passiert.
Ich meine, ja gut, es war nachts 1.30 Uhr, dass da keiner groß mitbekommen hat, wie der da angefangen hat, eine Leiter zuzusägen.
Ja.
Das ist halt auch kritisch, aber auch allein auf diese Idee so zu kommen, also ich finde das wirklich sehr krass. Und du hast ja auch gesagt, er hat in der Kneipe, im Wirtshaus vorher gesessen, hat auch ein paar getrunken, also er war ja, denke ich mir, auch nicht mehr nüchtern. Mhm. Aber wie gesagt, enorm kriminelle Energie, muss ich wirklich sagen. Für jemanden, der von zu Hause jetzt vielleicht ja zu viel Lust empfunden hat, weil die Ehefrau schwanger ist oder es sehr katholisch abging, das war schon gut durchdacht.
Ich glaube jetzt noch nicht mal, dass es der Frust darüber war, dass es zu Hause sehr katholisch abging, sondern eher ist es ja bei vielen Ehen so, dass wenn die Frau hochschwanger ist, dass dann halt eben kein Geschlechtsverkehr mehr stattfindet in dieser Zeit, weil sich die Frau dann vielleicht dementsprechend nicht fühlt oder so, oder der Mann dann vielleicht auch keinen Verlangen danach hat. Dann war es vielleicht diese aufgestaute Lust, die er dann unbedingt, und kennt man vielleicht auch, dass gerade dann, wenn man was trinkt, dann wird es dann noch mehr gesteigert, dieses Lustempfinden. Ja, dass es dann halt dort übergekocht ist und der Alte einfach am Rad gedreht hat. Wobei du natürlich auch absolut recht hast zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Der Teil mit der Kerze, dieses Misshandeln hätte nicht sein müssen. Jetzt wurde nämlich auch in keiner meiner Quellen davon überhaupt geredet, ob er sie also auch penetriert hat, quasi selbst penetriert hat, jetzt nicht mit einem Gegenstand. Mir schien es nämlich so, als hätte er das nicht getan. Und dann frage ich mich, WTF, was geht bei ihm ab, dass er einfach nur sie mit einer Kerze misshandelt. Das ist also ganz, ganz schrecklich.
Ja, und das wirft dann halt auch eigentlich wieder ein anderes Bild auf die Tat, weil dann sind wir ja auch schon wieder im sadistischen Bereich unterwegs.
Ich muss aber auch dazu gestehen, diesen Teil mit der Kerze habe ich nur in einer Quelle gefunden. Diese Dehnung habe ich in der zweiten Quelle auch gefunden. Also dazu existieren zwei verschiedene Quellen, ja, gut, die sich da beide einig sind. Es passt also tatsächlich zusammen, ja. Gerade wenn man jetzt von 7 cm Durchmesser ausgeht, ja, dann...
Furchtbar.
Ne? Ja.
Furchtbar. Ja, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben und wieder hat dann mal die Zeit die Sache geregelt. Ja, also sprich, ist gut, dass dann solche Fälle doch noch mal zur Hand genommen werden und noch mal nach neuesten kriminalistischen Strukturen bewertet werden und so.
Ja, absolut. Übrigens finde ich es auch sehr, sehr gut, dass diese ganzen Spuren, die gesichert wurden, auch tatsächlich noch existiert haben. Weil wie oft hatten wir den Fall, dass ein Fall hätte aufgeklärt werden können, wenn denn noch die Beweise existent gewesen wären. Aber entweder hat man gar nicht erst daran gedacht, solche Beweise zu sichern, oder aber die haben halt irgendeinen Umzug der Asservatenkammer nicht überlebt oder sowas. In dem Fall war es wirklich sehr vorbildlich, wie gearbeitet wurde. Es wurde, wie gesagt, sogar die Spuren unter den Fingernägeln gesichert zu der damaligen Zeit. Finde ich klasse. Was halt auch krass ist, so dieser Massentest, ja, so Fingerabdrucktest. In den 80ern, das war ja auch ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Es wurde erst so gesagt, ja, die wurden freiwillig gebeten. Es kam aber immer mehr raus. Der Druck der Polizei oder der Ermittler war schon immens hoch. Also erstens, wie das Schreiben formuliert wurde und auch zweitens, wie die da teilweise vorgegangen sind. Also die haben da die Leute dann auch zu Hause besucht oder von der Arbeit dann abgeholt, mitgenommen. Also es hörte sich wirklich sehr forsch an, wie die da vorgegangen sind. Und dann frage ich mich, wie man das verpassen konnte, einen Nachbarn, der ja wirklich in der Nähe lebte, dann halt eben nicht zu befragen.
Ja, aber zu diesem forschen Vorgehen muss ich sagen, ist ja so mein Standardspruch, wenn ich nichts zu verbergen habe, mir nichts zu Schulden kommen lassen habe, kann mich ja gerne jeder kontrollieren, ist ja kein Problem.
Ja, aber es gab trotzdem dann halt auch Aussagen von damaligen Beteiligten, die gesagt haben, das war furchtbar, wie du da behandelt wurdest, ja, wie ein Straftäter, obwohl du halt nichts gemacht hast. Und das muss ja nicht sein.
Nein, das muss nicht sein. Das ist richtig. Man ist ja eigentlich dankbar für die Mitarbeit der Menschen. Und das muss dann nicht sein. Nein, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Das hätte man nicht machen müssen. Aber gut, wir wollen es mal der hohen Motivation der damals ermittelten Beamten zuschreiben, die das halt gerne klären wollten, ist ja auch wirklich ein schlimmes Verbrechen gewesen.
Ja.
Hat's verdient, dass da der Täter auf jeden Fall gefunden wurde.
Ja. Gut, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe mir tatsächlich diesmal überhaupt gar keine Punkte selber aufgeschrieben. Normalerweise schreibe ich mir dann auch nochmal einen Punkt auf, wenn ich weiß, ich will nochmal irgendwas ansprechen oder ich habe jetzt was nicht in den Fall mit reingenommen. Ich bin auch ganz ehrlich, es ist Freitagnacht, mittlerweile macht mein Kopf auch schon zu und ja, es war alles sehr anstrengend. Die letzten Tage waren alle sehr anstrengend. Gut, wenn euch aber noch Fragen zu dem Fall einfallen, ja, weil ich irgendwas gerade vergessen habe, schreibt es gerne. Wir werden noch ein Foto auf Instagram hochladen. Ihr findet uns auf Instagram unter @alljahremörder mit OE geschrieben. Und da könnt ihr dann gerne unter diesem Beitrag mit dem Bild, könnt ihr dann eure Meinung zu dem Fall niederschreiben oder auch gerne noch offene Fragen, falls irgendwas nicht geklärt wurde, rein damit in die Kommentare. Ja, ich habe es eben schon erwähnt. Du kannst auch gerne mal einen Blick schon mal auf das Foto werfen. In die OneDrive habe ich dir bereitgestellt. Auf diesem siehst du dann eben das Opfer zur damaligen Zeit, die Roswitha. Und du siehst den Täter von 2004, wie gesagt, verpixelt. Mir würde tatsächlich noch ein Familienfoto von der damaligen Zeit, da müsste er vielleicht Maximum 29 gewesen sein, höchstwahrscheinlich sogar noch jünger. Aber das Foto wollte ich nicht nehmen, weil da ist die Frau drauf zu sehen, auf dem Schoß, nein, das kleine Baby.
Das muss nicht
und
sein. Nein, nee, das muss nicht sein.
Ich hätte zwar verpixeln können, aber ich dachte, das bringt jetzt keinen Mehrwert. Deswegen habe ich jetzt dieses eine Foto von der Verhandlung mit reingepackt, habe, wie gesagt, trotzdem das Gesicht jetzt verpixelt, weil kann ja sein, dass er eventuell schon frei ist oder bald frei kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es sich bei dem Täter wirklich um ein einmal Täter handelt, weil das eine richtig dumme Tat war und er vielleicht damals schon diese Tat bereut hat. Es ist wenigstens gut zu wissen, dass er tagtäglich mit dieser Angst leben musste, eventuell gefasst zu werden. Und dann auch wahrscheinlich hat er irgendwann mit dem Gedanken abgeschlossen, dachte, wenn mir bis jetzt nichts passiert ist, kann mir nichts passieren, dass dann trotzdem die Gerechtigkeit gesiegt hat und der Mörder von Roswitha noch gefunden werden konnte. Das finde ich gut.
Ja, vor allen Dingen auch für die Angehörigen halt auch. Ich meine, klar, das bringt dir deinen geliebten Menschen nicht wieder, aber es hilft vielleicht ein bisschen bei der Verarbeitung.
Richtig, es hilft bei der Verarbeitung, es hilft, zur Ruhe zu kommen. Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Ich müsste jetzt mal mein Handy zur Hand nehmen, wenn du ein neues Jahr ziehen möchtest, weil ich habe Angst, dass sonst mein MacBaby komplett auseinanderfällt. Ich habe zu viele Programme gerade geöffnet.
Okay, soll ich trotzdem schon mal losen? Ja, dann
ja kann nur dauern, bis ich dann sage, was Sache ist.
Kein Problem. 2004.
Ich finde, ich bin sogar sehr schnell unterwegs. Moment. Die Excel-Datei öffnet sich schon. Ich kann nichts dafür, es lädt noch ewig.
Ja, wir haben Zeit. Soll ich dir zur Hand gehen? Also ich kann ja auch.
Ja, mach das mal bitte, 2004.
Ja.
Also ich sehe auf jeden Fall, dass wir 2004 schon dreimal hatten.
Wir hatten 2004 schon dreimal. Einmal ich, zweimal du.
Mhm,
und wir haben aktuell noch keine Fallvorschläge.
Gar keine Fallvorschläge. Leute, haut in die Tasten rein. Falls ihr einen Fallvorschlag habt, bitte sendet sie ein, entweder per E-Mail an
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Oder über das Kontaktformular unserer Homepage allejahremörder.de oder auch sehr gerne über Instagram @allejahremörder. Findet ihr auch alles nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt schreiben Sie bitte mein Ja auf.
Erledigt.
Okay, ihr habt es gemerkt, ich war am Anfang irgendwie ein bisschen verpeilt, weil ich auch wieder was vielleicht zu Positives über den Täter, glaube ich, gesagt habe. Dass ich da meine, vielleicht war es eine einmalige Tat aus Dummheit, weil gesoffen und so. Und ich dann für einen kurzen Moment habe ich einfach diesen Teil mit der Misshandlung, mit der Kerze vergessen. Und das ist.
Aber das macht deine Aussage nicht falsch, muss ich also wirklich sagen.
Nee, mir ist nur heute generell aufgefallen, ich bin heute ganz schön neben der Spur. Es war wirklich, lieber, das war eine harte Woche für mich. Ich habe wirklich kaum geschlafen und hatte gar keine Freizeit. Und ich bin ein bisschen neben der Spur. Ja, und es ist auch schon spät. Wir haben jetzt 23.12 Uhr, also verzeiht mir, wenn vielleicht ein paar Fehler drin sind. Einfach überhören, bitte. Dankeschön.
Ja, aber dafür hast du uns trotzdem einen sehr interessanten Fall präsentiert und hast ihn wunderbar vorgelesen und die Besprechung war auch aufschlussreich. Also ich denke, das ist alles absolut im Rahmen und hundertprozentig zu vertreten.
Danke.
So, gut. Aber dann machen wir jetzt mal Feierabend, ja, bitte. Würde ich sagen. Und dann bleibt uns nur, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Wir empfehlen auch die letzte Folge. Da gehen wir nochmal näher auf Jasmins EM-Tipps ein und so weiter. Es gibt noch andere interessante Sachen da.
Also wie ihr merkt, es geht lustiger zur Sache.
Absolut. Das muss ja auch mal sein. So, in diesem Sinne, wenn ihr da das gemacht habt, hören wir uns nächsten Sonntag wieder bei All Jahre Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.